Vielen Dank. Ja, ich glaube, das war ein wichtiges Wort, das wir da gerade gehört haben, dass Zweifel dazugehören, dass in diesem Leben manchmal nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, vielleicht auch manchmal nicht so, wie wir meinen, es verstanden zu haben von Gott her, und dass es sich trotzdem lohnt, diesen Weg weiterzugehen, mit Jesus den Weg im Glauben weiterzugehen. Ihr könnt gern die Präsentation starten. Ich habe mir vorgenommen, und das passt in gewisser Hinsicht ganz gut dazu, heute nochmal unser Jahresmotto, unser Jahresthema aufzurufen. My Next Step, mit Jesus weitergehen. Draußen liegen ja immer noch diese Karten in den Ständern. Wir haben jetzt Ende Mai, fast schon Sommer. Und es lohnt sich dann vielleicht nochmal innezuhalten und zu überlegen, wie weit sind wir da gekommen, wie weit bin ich da persönlich gekommen. My Next Step, mit Jesus weitergehen. Ich lese euch nochmal vor, was hier auf der Rückseite dieser Karte steht. Gottes Plan ist es, jedem Menschen ein Leben im Überfluss zu schenken. Wir alle sollen reife Christen werden, die lernen, Gottes Bestimmung in ihrem Leben umzusetzen. Diese Aufgabe motiviert uns als ganze Gemeinde. Wir sind gespannt, welche nächsten Schritte wir in 2016 machen werden. Vielleicht ist es gut, mal kurz so für sich selbst zu überlegen, habe ich da schon was gehört? Vielleicht hörst du es heute auch zum ersten Mal, neu in der Gemeinde, herzlich willkommen, oder bisher ist es einfach aus anderen Gründen so ein bisschen an dir vorbeigegangen, aber ich weiß, dass viele von euch das nicht zum ersten Mal hören, dieses Motto ernst nehmen, ernst genommen haben, und vielleicht haben wir auch irgendwann mal in einem anderen Gottesdienst Gelegenheit, mal zu hören, was ist da in eurem Leben passiert, was habt ihr gehört, was sind eure nächsten Schritte und was sind unsere nächsten Schritte als Gemeinde. Gottes Plan ist es, jedem Menschen ein Leben im Überfluss zu schenken. Was für ein mutiger Satz. Aber dieser Satz ist wahr, weil das nicht unser Plan ist, nicht das ist, was wir verwirklichen müssen, sondern weil das Gottes Zusage ist aus seinem Wort, dass er jedem von uns so ein Leben schenken möchte. Die Gemeinde ist ja kein Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, nochmal so Missverständnissen vorzubeugen. Es geht ja hier nicht darum, wie bei der Arbeit, wie im Unternehmen, wo dein Vorgesetzter dich ruft, so zum Jahresgespräch und mal hört, wie willst du dich denn weiterentwickeln? Was ja meistens heißt, wie kannst du noch ein bisschen mehr zum Umsatz dieses Unternehmens beitragen? Wie wirst du noch ein leistungsfähiger Mitarbeiter für unseren Shareholder Value? Und solche Gespräche werden ja auch manchmal von Mitarbeitern initiiert, mit der gleichen Überschrift, die nächsten Schritte tun. Das heißt dann häufig auch den nächsten Schritt auf der Gehaltsskala tun. Das kann auch legitim sein. Das ist ja nicht das, worüber wir hier in der Gemeinde reden. Manchmal müssen wir aufpassen, dass das nicht sich vermischt, dieses Denken, was sich um uns herum natürlich abspielt, dass wir das nicht übertragen in die Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Unternehmen, das einmal im Jahr irgendeine Bilanz vorlegen muss, Erfolge aufweisen muss. Die Gemeinde ist etwas völlig anderes. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die diesen Traum träumen, dass Gott jedem von uns das Leben schenken möchte, für das er bestimmt ist. Leben im Überfluss. Und deswegen sind Erfolg und Misserfolg hier ganz andere Kriterien. Ich war vor einiger Zeit bei einer Diskussionsveranstaltung. Viele von euch wissen ja, ich bin persönlich im Bereich der Medizin tätig, und da ging es dann auch um Medizin und um das Gesundheitswesen und wie das alles finanziert werden soll und was da gerecht ist und ungerecht ist, ob alle den gleichen Beitrag zahlen müssen, ob einige auch mehr zahlen dürfen, ob alle zur gleichen Zeit einen Termin beim Arzt kriegen müssen oder ob das okay ist, wenn man auch mal länger wartet. Und da war auch eine Medizinethikerin eingeladen, und sie sagte irgendwann im Laufe dieser Diskussion, dieses Gesprächs, ja, Gesundheit, das dürfen wir ja nicht vergessen, Gesundheit ist ja nicht das höchste Gut. Stimmt ja auch. Und nachher bei den Fragen meldet sich ein ganz junger Mann, ein Student, glaube ich, war das noch, und sagte dann, er wollte mal eine Sache fragen. Sie haben ja gesagt, Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Was ist denn dann das höchste Gut, wenn das nicht Gesundheit ist? Und es war ein spannender Moment, weil das keine normale Frage war, keine Frage war, die man so in dem Zusammenhang jetzt erwartet hätte. Und man hat auch gemerkt, jetzt hat jeder für sich selbst mal kurz überlegt, was würde er denn da jetzt sagen? Und auch diese Medizinethikerin musste so einen Moment überlegen. Sie hat dann gesagt, naja, also was das höchste Gut sei, das müsse ja vielleicht am Ende jeder Mensch auch für sich selbst entscheiden. Aber wenn sie das allgemein beantworten sollte, dann würde sie sagen, dass man das vielleicht dann erreicht hätte, wenn man am Ende seines Lebens sagen könnte, ich blicke mit allem, auch trotz allem, zufrieden auf dieses Leben zurück und ich habe unter den Rahmenbedingungen, die es eben gab, das Leben geführt, wie ich es führen wollte und wie ich es mir gewünscht habe. Ich fand das eine durchaus kluge Antwort. Und als Christ glaube ich, dass dieses Ziel, zufrieden irgendwann auf sein Leben zurückblicken zu können, am Ende des Lebens, aber vielleicht auch schon und hoffentlich auch zwischendurch, dass dieses Ziel dann erreichbar wird, wenn ich mein Leben in Verbindung mit Gott lebe. Wenn ich mich öffne für eine Dimension, die über das horizontale Leben auf dieser Erde hinausgeht, wenn ich erkenne, dass es da tatsächlich einen Gott gibt, der mich persönlich meint und der mein Leben ganz persönlich verändern will, dass dann dieses Ziel erreichbar wird und dass sich dann auch ein Horizont öffnet, der über diesen Moment hinausgeht, wo ich tatsächlich am Ende meines Lebens stehe und dass dann sich auch eine Dimension öffnet, die über den Tod hinausgeht, und die es dann möglich macht, dass auch danach die Geborgenheit in Gott folgt. Und das ist das, worüber wir ja hier miteinander reden. Und deswegen ist es so gut, sich zu fragen, was ist mein nächster Schritt mit Jesus? Wie gehe ich in diesem Leben weiter? Was ist erforderlich, damit dieser Traum tatsächlich Wirklichkeit wird? Und ich möchte das heute mit euch gemeinsam nochmal tun. Ich habe noch eine zweite Überschrift hinzugefügt, mit Gott Schritt halten. Das habe ich hier aus einem Lesebuch mit Texten von Dietrich Bonhoeffer und würde das gerne am Ende auch nochmal vorlesen. Mit Gott Schritt halten, den Weg des Lebens so gehen, dass ich immer im Einklang und in der Gemeinschaft mit Gott bin. Und ich möchte gerne mit euch ein paar Bibelstellen anschauen aus dem Neuen Testament, die von Jesus Christus selber handeln, der ja ein Mann war, der immer unterwegs war. Das gehörte zu seinem Lebensstil, zu seiner Lebenssituation, nicht ortsfest zu sein, sondern immer unterwegs zu sein. Und von daher gewinnt ja auch dieses Bild des Weitergehens mit Jesus seine besondere Bedeutung und besondere Dynamik, dass Jesus auch buchstäblich jemand war, der ständig und viel unterwegs gewesen ist. Und ich habe mir vorgenommen, das mit euch heute mal so zu machen, dass wir uns so drei typische Schauplätze miteinander anschauen, an denen Jesus häufig unterwegs war. Er war, wie gesagt, immer woanders, aber wenn man das jetzt so als Theaterstück aufführen sollte, dann glaube ich, dass man mit drei Bühnenbildern schon ganz gut zurechtkäme. Ich war mit meiner Familie letztens nochmal in Opladen, bei der Volksbühne Opladen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gehen wir schon lange hin, immer zu den Märchen. Aber gibt es auch andere Theaterstücke. Und die haben ja auch immer so eine große Bühne. Und besonders beeindruckend ist dann immer auch für die Kinder dieses Bühnenbild, wo was ganz Großes gemalt, gezeichnet ist im Hintergrund. Ist ja auch in der Tat eine eigene künstlerische Disziplin, die Gestaltung von Bühnenbildern. Und man kann ja in einem Theaterstück, anders als in einem Film, wo man ständig wechseln und unterwegs sein kann, kann man ja nicht ständig das Bühnenbild wechseln. Man muss also die Geschichte so erzählen, dass sie auf eine begrenzte Anzahl von Hintergründen passt. Und ich glaube, wenn man das so im Leben von Jesus machen würde, zumindest mal so in dem Teil des Lebens, der vor seinem Weg zum Kreuz lag, dann glaube ich, dass man mit drei verschiedenen Hintergründen da ganz gut auskommen würde. Ich glaube, man bräuchte einmal ein Bühnenbild, wo der Hintergrund ein Berg ist, wo sich irgendetwas auf einem Berg abspielt. Und dann bräuchte man noch was Zweites. Da bräuchte man etwas, wo sich etwas vor Wasser abspielt oder auf Wasser. Ein Bild mit einem See. Und das Dritte wäre vielleicht ein Haus oder in einem Haus. dass etwas in einem Haus passiert. Und wenn man diese drei Bühnenbilder hat, dann kann man das Leben von Jesus schon ganz gut darstellen. Vielleicht habt ihr Lust, mal selbst eins von den Evangelien nochmal so durchzulesen und immer so zu sehen, wo spielt sich das eigentlich ab. Und ich glaube, dass das dieser Hintergrund, die Szene, auf der sich Dinge abspielen, dann auch immer nochmal eine Bedeutung hat, auch eine tiefere geistliche Bedeutung. Wir können jetzt natürlich nur einen Ausschnitt miteinander lesen. Zu Hause könnt ihr das weiter vertiefen. Aber jetzt möchte ich doch ein paar Verse mit euch lesen, die so vor diesen drei Bühnenbildern spielen. Und wir fangen an in Matthäus 5. Im Vers 1 möchte ich nur den ersten Vers lesen. Da heißt es, als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Der Beginn der Bergpredigt war das. Dann lesen wir noch eine Berggeschichte, einen Vers, der auf einem Berg spielt, Markus 3. In Markus 3 heißt es in Vers 13, und Jesus steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm, und er berief 12, damit sie bei ihm seien, und damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und dann werden die Namen der 12 Jünger aufgezählt. Und dann gehen wir nochmal zurück ins Matthäusevangelium, und da möchte ich jetzt einen kleinen zusammenhängenden Abschnitt lesen. Im Matthäusevangelium, im 8. Kapitel, wird ab Vers 14 Folgendes erzählt. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen, und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Jetzt waren wir also im Haus. Und als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Als aber Jesus die Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Und ein Schriftgelehrter kam heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ein anderer aber von seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Jetzt möchte ich noch einmal mit euch ins Haus gehen und aus Lukas 10, Vers 38 lesen. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Und dann zum Schluss noch ein paar Verse aus Matthäus 14. Und da sind wir dann noch einmal auf dem Wasser. Matthäus 14, Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid gutes Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Soweit nur ein paar kurze Ausschnitte aus biblischen Geschichten, die zum Teil ja auch sehr bekannt sind, die vielleicht der eine oder andere fast auswendig erzählen könnte. Für manche werden es auch neue Geschichten sein und dann lohnt sich das, das mal in der Langversion nachzulesen. Und ich glaube, alle diese Geschichten stellen uns die Frage, was heißt das mit Jesus weitergehen? Was heißt das, den nächsten Schritt mit Jesus tun? Und ich habe deswegen diese Verse hier mitgelesen, in denen diese zwei Menschen zu Jesus kommen, die sagen, ich will diesen nächsten Schritt tun. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, sagt der eine. Und die beide von Jesus so eine ganz kritische Antwort bekommen, Antworten, über die man ganz lange nachdenken kann, die auch schwer zu erklären sind, weil sie so eine große Tiefe haben. Dem einen sagt Jesus, naja, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und der andere, der sich vielleicht noch so festhalten möchte an dem, was er hat, erlaube mir, zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Das heißt wahrscheinlich nicht im buchstäblichen Sinne, dass der Vater gestorben war und es jetzt nur noch um das Begräbnis ging, sondern eher darum, noch so lange bei der Familie zu bleiben, bis der Vater nicht mehr lebte. Aber wie auch immer, diesem Mann hier macht Jesus klar, dass es Momente gibt, wo es nicht mehr richtig ist, sich an dem Bewährten und am Alten festzuhalten, sondern sich einzulassen, darauf tatsächlich den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen, auch wenn man nicht immer weiß, wo das hinführt und wo das hingeht, auch wenn Jesus, wie er zu dem anderen sagt, nicht der Mann des festen Wohnsitzes ist, sondern derjenige, dessen Nachfolge auch bedeutet, tatsächlich sich in das Unbekannte vorzuwagen. Ganz tiefe und auch ganz schwierige Worte und jetzt sitzen wir hier mit unserem Leben. Mit unserem sesshaften und ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, in der Regel ziemlich normalem Leben. Die wenigsten von uns sind irgendwie als Backpacker, Missionare, Streetworker unterwegs, erleben täglich Abenteuer. Die meisten von uns leben ja ein ganz normales Leben, wohnen irgendwo, gehen zur Schule, studieren, arbeiten, kümmern sich um den Haushalt, so wie alle anderen auch. Und was fange ich mit solchen Versen an, wenn ich das höre? Was heißt das für mich, Jesus nachzufolgen? Wie kann ich dieser Radikalität, die in diesen Versen liegt, mit meinem Leben gerecht werden? Ich will versuchen, vielleicht mit diesen drei Bühnenbildern, Berg, See und Haus, mal und dass wir uns dieser Frage mal gemeinsam nähern und vielleicht verstehen, was kann das auch für unser ganz normales Leben bedeuten, Jesus nachzufolgen und mit ihm den nächsten Schritt zu gehen. Und dann fangen wir mal an mit dem Berg, der Berg. Jesus ging immer auf diesen Berg, wenn er allein sein wollte. Das lag ja auch irgendwie nah, auf dem Berg trifft man weniger Leute, damals erst recht. Auch heute ist das zum Teil noch so. Und dann sind da Dinge passiert, die für Jesus selbst besonders bedeutsam waren und manchmal auch für andere Menschen. Und das, was wir gelesen haben über das, was Jesus auf diesem Berg tut, ist ja zum einen das, dass er da tatsächlich die Einsamkeit mit Gott gesucht hat. Und ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, was das heißen kann, den nächsten Schritt mit Jesus tun, dann ist das immer auch die erste Antwort, dass das immer etwas damit zu tun hat, nochmal die ganz persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus wieder zu beleben und zu vertiefen. Und Jesus selbst als Mensch hat das gebraucht, in diese persönliche Begegnung mit Gott zu gehen. Und das hat, glaube ich, ganz besonders viel damit zu tun, wenn von diesem Berg die Rede ist. Die persönliche Dimension. Ich begegne vielen Menschen, die sich im Grunde als Christen sehen und denen ich das auch gar nicht absprechen möchte. Es mag in anderen Gegenden Deutschlands ganz anders sein. Die Katholiken haben das ja gerade so ein bisschen erlebt, weil sie mit ihrem Katholikentag mal in die neuen Bundesländer gegangen sind, dass die Besucherzahlen dann irgendwie anders waren. Aber hier bei uns ist es doch so, dass viele Menschen sich selbst als Christen sehen und auch christliche Überzeugungen teilen. Vielleicht auch dann, wenn es besondere Anlässe gibt, besondere Schwellen im Leben wie Hochzeit oder auch Todesfälle, großen Wert und auch echten Wert darauf legen, das mit dem christlichen Glauben in Verbindung zu bringen. Und das ist alles sehr, sehr gut. Aber was dieser Berg bedeutet, ist, dass dem eine Dimension hinzugefügt werden muss, diesem allgemeinen Christsein, eine Dimension einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Von Momenten, wo das nicht nur meine allgemeine Überzeugung ist, mein Netz für bestimmte Lebenssituationen, sondern wo ich mit diesem Gott ganz persönlich im Gespräch sein kann. Und ich glaube, dass vielen Menschen bei uns, die unterwegs sind, die sich als Christen bezeichnen, die einer Kirche angehören, das im Grunde genommen fehlt. Und oft genug fehlt es vielleicht auch in meinem Leben. Oft genug ist das vielleicht auch das, was mir fehlt, wenn die Frage aufkommt, was ist eigentlich mein nächster Schritt mit Jesus? Und die gute Nachricht ist die, dass das nicht nur für Jesus galt, nicht nur für Petrus, Jakobus, für Leute mit Heiligenschein, dass die Bibel sagt, für jeden Menschen ist es möglich, in diese ganz persönliche Beziehung zu Gott einzutreten. Und es ist auch heute möglich, das ist hier möglich, damit kann man anfangen. Damit kann man ganz alleine anfangen für sich, denn vor Gott steht man allein. Manchmal ist es gut, das mit einem Menschen zusammenzutun, wenn man gar nicht weiß, welche Worte man da findet. Aber jeder, der das tut, erlebt dann, dass da ein Gott ist, der antwortet. Mit diesem Vertrauen ist auch Jesus immer wieder auf diesen Berg gestiegen, um tatsächlich zu beten. Und es gehört zum Großartigsten, was Menschen erleben können, dass Gebete erhört werden. Das ist so ein Zugang zu Gott, der durch wenig anderes zu toppen ist. Und es ist so schön, dass wir das hier in der Gemeinde auch immer wieder zusammen erleben, wenn wir beten für Kranke, für Menschen in Not, dass Gott Gebete erhört. Und davon sollten wir viel sprechen. Und dann kann ich auch anfangen zu hören. Dann höre ich, dass dieser Gott auch persönlich zu mir in mein Leben hineinspricht. Und diese ganze Bergpredigt, ich habe euch das ja am Anfang vorgelesen, Jesus stieg auch auf diesen Berg, um diese Predigt zu halten. Diese ganze Bergpredigt handelt davon, dass man hört, wie man sein Leben anders leben kann, wie man sein Leben nach Werten ausrichten kann, die tatsächlich zählen und die das Leben verändern können. Und von so einem Berg steigt man immer anders runter, als man raufgestiegen ist. Und die Erfahrung haben schon viele gemacht und das drückt sich in diesen vielen Berufungsgeschichten aus, die mit Bergen zu tun haben. Und so ist es auch gewesen, als Jesus seine Jünger berufen hat. Da ist er auf den Berg gestiegen, hat dort gebetet und hat dann diese Jünger berufen. Und das ist nicht die einzige Berufungsgeschichte. Jesus hat seine Jünger auch ausgesandt und berufen, nach seiner Auferstehung auf diesem Berg ihnen diesen berühmten Missionsbefehl gegeben. Und vieles ließe sich da jetzt noch hinzufügen. Wir haben hier im letzten Herbst habe ich hier mal eine Predigt gehalten, wo wir das ganze Leben von Jesus nur anhand von Bergen durchgegangen sind. So weit können wir jetzt nicht gehen. Aber mir waren diese drei Punkte einfach nochmal ganz wichtig. Wenn ich mich frage, was ist mein nächster Schritt mit Jesus, dann ist die Frage, ist es vielleicht der Schritt nochmal auf diesen Berg, in die ganz persönliche Begegnung, in das ganz persönliche geistliche Wachstum und die geistliche Entwicklung, die ich tun muss. Damit möchte ich dann zur Kulisse, zum nächsten Bühnenbild übergehen, vor dem sich das Leben von Jesus häufig abgespielt hat, jedenfalls wenn es in Galiläa war, der See. Der See Genezareth, das Galiläische Meer, das war schon ein gigantischer See, der also auch Qualitäten eines Meeres entwickeln konnte, mit Stürmen, mit Wellen, also anders als das, was wir so hier von unseren beschaulichen Bergseen kennen. Und vor diesem See hat sich viel abgespielt. Und was wir hier auch gelesen haben, ist, an diesem Meer, an diesem See begegnet Jesus einfach den Menschen. Auch so in der biblischen Symbolsprache ist das Meer immer so ein bisschen Ausdruck der Menschenmengen, der Menschenmassen, aber auch dann häufig in so einer eher negativen Bedeutung. Das Böse steigt auch gerne mal aus diesem Meer auf, zum Beispiel in der Offenbarung. Das ist immer so ein bisschen die Konfrontation auch mit dem, was so im negativen Sinne die Welt ist, an dem sich das auch bewähren muss, was man glaubt, was man sagt. Und Jesus ist sehr, sehr viel an diesem See unterwegs gewesen. Und auch da hat er mit Leuten gesprochen. Und auch das kann der nächste Schritt sein. Auch ich weiß nicht, ob das für dich das Thema ist. Es ist nicht immer der Berg. Es ist nicht immer die Einsamkeit deines persönlichen Lebens mit Gott, in dem man sich auch aus der Welt zurückziehen kann. Sondern manchmal ist es auch ganz bewusst der Schritt an den See. Und Jesus ist viel da unterwegs gewesen. Er hat Leute geheilt, er hat gepredigt, er hat auch lange gepredigt. Auch dort wird das Wort Gottes verkündigt. Auch da wird es den Leuten gesagt, dann mit einer anderen Zielrichtung. Man kann das sehr schön sehen in Matthäus 13. Da hält Jesus auch eine große Predigt am See, die Gleichnisse vom Reich der Himmel. Und dann gibt es einen bestimmten Moment in Matthäus 13, da geht Jesus von dem See weg in das Haus. Und dann setzt er seine Predigt für einen anderen Zuhörerkreis mit einem anderen Schwerpunkt nochmal fort. Aber auch an diesem See wird geredet. Und haben wir noch die richtige Sprache dafür, mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten über den Glauben zu reden? Ich erlebe das immer als riesige Herausforderung. Und ich muss sagen, obwohl ich ja jetzt schon länger unterwegs bin und im Grunde ja auch nicht sagen, mich nicht damit herausreden kann, reden würde mir an sich schwerfallen, dass es mir trotzdem oft schwerfällt, anderen Menschen von meinem Glauben so zu erzählen, dass die damit was anfangen können. Und dass es dann auch in dieser Situation für mich selbst stimmig klingt. Und vielleicht kennt ihr diese Erfahrung auch. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns immer wieder darin ermutigen und von Jesus mitnehmen lassen an diesen See und darauf vertrauen, dass er uns dann auch den richtigen Blick und die richtigen Worte geben kann, dafür auch unseren Glauben authentisch zu leben. Und auch an diesem See, das wisst ihr, gibt es dann Menschen, die den Schritt tun, um Jesus nachzufolgen. Und wie klasse ist das, dass das bis heute noch passiert. Aber wenn Jesus am See diesen Menschen begegnet, dann ist es nicht nur ein Thema von Predigen, von die Wahrheit sagen, sondern immer auch ein Thema davon, dass da Probleme sind, die einfach gelöst werden müssen. Menschen hier, die krank sind, die geheilt werden wollen, Menschen, die Hunger haben nach einer langen Predigt, die versorgt werden müssen. Auch das spielt sich ja in unmittelbarer Nähe dieses Sees ab, die Speisung dieser 5.000 und der 4.000. Das kann man daran erkennen, dass Jesus immer direkt danach ins Boot steigt oder seine Jünger ins Boot setzt. Und vielleicht ist das auch der nächste Schritt, die Probleme dieser Welt mit anzupacken und energisch darauf zuzugehen. Und viele hier in der Gemeinde haben ja in den letzten ein, zwei Jahren solche Schritte auch getan und auch die Gemeinde als Ganzes sich der Not dieser Welt nochmal anders und viel, viel bewusster zu stellen. Und manchmal sind es auch nicht nur die Probleme der anderen, sondern auch unsere eigenen Probleme, die dieser See widerspiegelt. Denn die dramatischsten Szenen, die dramatischsten Notsituationen an diesem See betreffen nicht die Menschen im Allgemeinen, sondern die Jünger selbst, wenn sie auf diesem See in die Wellen geraten. Und das habe ich jetzt auch nur andeutungsweise vorgelesen, aber Jesus ist derjenige, der auch da, wo ich selbst im Sturm bin, mir seine Hand reicht und mir hilft, auf diesem Wasser den nächsten Schritt zu tun. Auch manchmal vielleicht den Schritt aus diesem Boot heraus. Ja, die berühmteste Seegeschichte, in der Jesus Petrus auffordert, aus dem Boot herauszusteigen, auf den tosenden See, um zu erleben, dass er da mit ihm gehen kann. Vielleicht sitzt du in irgendeinem Boot, in irgendeinem Sturm und klammerst dich so fest, bist froh, dass du noch nicht rausgespült worden bist. Und vielleicht kann das doch auch der nächste Schritt sein, zu verstehen, dass du dieses Boot verlassen musst und dass du mit Jesus bereit sein musst, auch einen ganz neuen und vielleicht ganz anderen Weg zu gehen. Ja, und dann die letzte Kulisse, das Haus. Jesus hatte kein Haus. Also, wenn wir jetzt in den Evangelien nachschauen und vom Haus reden, dann ist das nie das Haus von Jesus. Er hat es ja in dieser Nachfolgeszene auch ganz deutlich gesagt. Ich bin wohnungslos. Ich habe nichts, wo ich mein Haupt regelmäßig hinlegen könnte. Und manchmal ist ja auch so die Frage, ja, was heißt das eigentlich, Jesus nachzufolgen? Heißt das nicht eigentlich doch, alles Haus und Hof zu verkaufen und irgendwo in die Welt zu ziehen, sich von all diesem irdischen Besitz und all dem, was unser Leben so schwer macht, zu lösen? Wir werden ja noch in einem Gottesdienst im Juni dieses Thema nochmal aufgreifen, mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Was heißt das eigentlich? Aber Jesus ist auch zu den Leuten in die Häuser gegangen. Und auch zu Leuten, für die das nicht bedeutet hat, dass sie das in dem Moment dann auch verkauft und aufgegeben haben, sondern Menschen wie Martha, Maria und Lazarus, die ihr Haus einfach hatten und wo Jesus regelmäßig hingegangen ist in dieses Haus, in ihr Leben hinein. Und das galt auch für viele andere Menschen, für Jairus, für den Zöllner Matthäus. Jesus kommt auch in unser ganz normales Leben rein. Wir sind ja nicht ständig in der Krise, nicht ständig in der Auseinandersetzung, sondern jeder von uns hat ja auch den Bereich, wo er sich so wohl fühlt und wo er zu Hause ist. Das ist jetzt nicht die Frage, ob du ein Haus besitzt, aber ich denke, die meisten von uns haben so ihren Bereich, in dem sie sich zu Hause fühlen, wo sie auch Menschen haben, um die sie sich nochmal besonders kümmern, mit denen sie besonders verbunden sind, die eigene Familie oder enge Freunde. Und auch in diesen Bereich unseres Lebens kommt Jesus hinein. Und es lohnt sich, Jesus auch ganz bewusst in diesen Bereich des Lebens aufzunehmen. Martha, das haben wir gelesen, nahm Jesus in ihr Haus auf. Vielleicht ist das auch für dich oder für mich der nächste Schritt, darüber nochmal nachzudenken, was das heißt. Wir reden ja viel darüber, wir machen auch im September nochmal eine Familienfreizeit, auch mit einem Schwerpunkt in diesem Bereich, wo es eher so um mein ganz enges persönliches Leben, um mein enges Umfeld geht und die Frage, kann ich Jesus an dieser Stelle nochmal neu in mein Leben hineinlassen? Und kann ich dann auch erleben, dass da in meinem Umfeld sich Dinge positiv verändern? Als Jesus in dieses Haus kommt von dem Zachäus, dem Zöllner, den er von dem Feigenbaum runtergeholt hatte, mit dem Satz, ich muss heute bei dir im Hause sein. Und als das dann geschehen ist, da sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und das passiert bis heute, wenn man Jesus ganz bewusst einlädt in die eigene Familie, in die eigene Ehe, in die Beziehung, die man zu den Kindern hat oder zu Verwandten, zu engen Freunden. Und es lohnt sich, auch da nochmal über einen nächsten Schritt und über einen Weg nachzudenken, wie es an dieser Stelle weitergehen kann. Und dann kann man mit Jesus auch nochmal eine Gemeinschaft erleben, die nicht nur einen selbst betrifft, sondern auch die anderen, die um einen herum sind. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich muss sie für mich selbst beantworten, was das heißt, für mich den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Für euch kann ich es schon gar nicht beantworten. Aber ich fände es schade, wenn dieses Jahr zu Ende gehen würde und du hättest auf diese Frage keine Antwort. Es wäre so vorbeigegangen mit allgemeinen Erkenntnissen und es wäre nicht klar geworden, was heißt das eigentlich für mich persönlich. Vielleicht weißt du es auch schon längst. Vielleicht weißt du, an welcher Stelle du unterwegs sein musst, an welcher Stelle du den nächsten Schritt tun musst. Es kann auch schwierig sein, wenn man hier hinkommt und jeden Sonntag was Neues hört. Das ist ja so, wir predigen, es gibt immer neue Impulse, immer neue Anregungen und du wirst nicht alles gleichzeitig tun können. Was für den anderen ganz wichtig ist, ist vielleicht für dich im Moment gar nicht dran. Und deswegen möchte ich euch am Schluss nochmal ein paar Sätze hier von Dietrich Bonhoeffer vorlesen, die schon vor langer Zeit geschrieben wurden, auch in einer sehr schwierigen Zeit, 1943. Das stammt ja aus diesem Buch Widerstand und Ergebung. Und das steht unter dieser Überschrift mit Gott Schritt halten. Und da geht es auch nochmal vom Ausgangspunkt her besonders darum, dass manchmal vielleicht so Christsein so verstanden werden könnte, als würde das immer nur bedeuten, ich schaue aufs Jenseits, auf den Himmel, ich verleugne diese Welt, ich habe mit dem, was hier passiert, nichts mehr zu tun. Und Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, und was nun schließlich die christliche Seite der Sache betrifft, so sagt der Vers, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst, dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist, wohl etwas Wesentliches, aber doch nur etwas Allerletztes. Ich glaube, wir sollen Gott in unserem Leben und in dem, was er uns an Gutem gibt, so lieben und solches Vertrauen zu ihm fassen, dass wir, wenn die Zeit kommt und da ist, aber wirklich erst dann, auch mit Liebe, Vertrauen und Freude zu ihm gehen. Aber um es deutlicher zu sagen, dass ein Mensch in den Armen seiner Frau sich nach dem Jenseits sehnen soll, das ist milde gesagt eine Geschmacklosigkeit und jedenfalls nicht Gottes Wille. Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott und dieses Glück durch übermütige Gedanken und Herausforderungen und durch eine wild gewordene religiöse Fantasie, die an dem, was Gott gibt, nie genug haben kann, dieses Glück wurmstichig werden lassen. Gott wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, dass alles Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Und schließlich werden auch die Stunden nicht ausbleiben, in denen wir aufrichtig sagen können, ich wollte, dass ich daheime wäre. Aber dies alles hat seine Zeit und die Hauptsache ist, dass man mit Gott Schritt hält und ihm nicht schon immer einige Schritte vorauseilt, allerdings auch keinen Schritt hinter ihm zurückbleibt. Es ist Übermut, alles auf einmal haben zu wollen. Das Glück der Ehe und das Kreuz und das himmlische Jerusalem, in dem nicht Mann und Frau ist. Er tut alles fein zu seiner Zeit, alles hat seine Stunde. Die Hauptsache ist, dass man mit Gott Schritt hält und ihm nicht immer schon einige Schritte vorauseilt, allerdings auch keinen Schritt hinter ihm zurückbleibt. Ich weiß nicht, wohin dich dein nächster Schritt führt, was für dich die richtige Kulisse ist, der Berg, der See, das Haus. Aber ich vertraue einfach darauf, dass Gott uns das auch heute nochmal neu zeigt und entfaltet. Und ich lade euch ein, dass wir noch aufstehen und miteinander dafür beten. Und wenn du das vielleicht gespürt hast, dass Gott tatsächlich mit dir den nächsten Schritt gehen möchte, vielleicht zum ersten Mal in eine wirklich persönliche Beziehung, über den allgemeinen christlichen Glauben hinaus oder auch an einer anderen Stelle deines Lebens, dann lade ich dich ein, dass du jetzt ganz bewusst mitbetest und mit dabei bist. Herr Jesus, danke, dass du bis heute mit uns, mit Menschen unterwegs sein möchtest. Und danke, dass du für jeden von uns einen Weg hast und weißt, was der nächste Schritt ist. Und ich bete jetzt für diejenigen, die zum ersten Mal ihren Fuß an diesen Berg setzen möchten, die zum ersten Mal in eine persönliche Beziehung zu dir eintreten wollen, dass du ihnen den Mut gibst, dies mit ganzem Herzen zu tun. Und danke, dass du auch für jeden anderen, der hier ist und der spürt, dass es für ihn einen nächsten Schritt gibt, dass du da bist, dass du deine Hand ausstreckst und uns Mut machst mit deinem Wort, fürchte dich nicht. Amen.